Merkwürdig. Nach langer Zeit wieder Kanjis auf das Papier zu träufeln. Reines Nichtstun war doch die vollste Auseinandersetzung mit mir selbst. Mir bleibt nur mehr die Möglichkeit, in die innere Emigration zu gehen und mich geistig auf den aktiven Widerstand vorzubereiten, mit dem vollen Risiko, dass dieser Wahrnehmungsrausch in einen Identitätsverlust mündet und mein Wissen zu einer kurzatmigen Angelegenheit wird. Sich auf sich selbst beziehen, sich befragen, das geistige Instrumentarium einer Prüfung unterziehen, Grundfesten der Überzeugung auf die Statik hin überprüfen, Pausen zwischen den Atemzügen dehnen, Stille in der Ohrmuschel einnisten lassen. Mir fällt es schwer, komplexe Zusammenhänge und Figurationen aufzeigen und erklären zu wollen, ein Bild von der Welt zu zeichnen. Von wem eigentlich berichten? Ohne Ursache und Wirkung in undeutlichem Muster? Wie soll man Geschichten und Zusammenhänge erzählen, wo nur noch Fragmente zu finden sind? Ich empfinde es ganz deutlich, dass ich mich ästhetisch, moralisch und religiös in einer Zwischeneiszeit befinde. Ein Leben im Übergang, wohin es geht, weiß ich nicht. Das Wertesystem ist in Auflösung begriffen. In meinem Innersten droht Erschöpfung, Skrupel, Müdigkeit, Zweifel. Eine Wundheit und Schwäche, dass mich jeder Angriff bis auf den Grund erschüttert. Dazu kommt die Unfähigkeit, mich geistig und politisch zu orientieren. Eine wachsende Sympathie mit dem Tod ist mir tief eingeboren. Mein ganzes Interesse gilt dem Verfall. Ich lebe in einem moralischen Niemandsland, in einer Welt grausamen Irrsinns, in die niemand eintreten könnte, ohne dort zu bleiben. Distanz ist der Schlüssel. Wer nicht betören will, muss fühlen. Vernichtung ist das Losungswort. Vor dem Gemetzel, vor Kriegen, Morden und Massenmorden werden Begehren und Begierden wach. Eine anarchische Liebe wird durch die Gesellschaft zerstört. Die Welt wird einer Liebe geopfert. Wie bewahrt man sich im Labyrinth von Eifersucht, Liebesverrat und Käuflichkeit die Reinheit der Gefühle? Wie lebt man, wenn man seine Todesursache bereits kennt? Der Verlust des Geschmacks ist der Vorbote. Es ist die Ambivalenz von äußerlich gewordener Selbstbehauptung, die zur Pose gefroren ist, und der kochende Gär- und Zersetzungsprozess darunter. Als dünne Membran umgibt meine Mitmenschen die zweite gesellschaftliche Haut, voluminös aufgetrieben wie ein Fesselballon, worin die Faulgase eines historischen Verwesungsprozesses schwelen. Der Verfall des Körpers ist nicht aufzuhalten. Man kann täglich dabei zusehen. Der Einbruch dieser Erkenntnis in mein Leben bedeutet, es zu ändern und, um mich auf den Tod vorzubereiten, weil ich nicht mit einer zurückgenommenen Sehnsucht leben kann. Aber vielleicht verwandelt sich mein Körper doch noch in Heilfleisch? Einfach sein, sich Zeit lassen und der allgemeinen Beschleunigung entkommen. Ich muss mich an die Arbeit machen, mit dem Risiko, in der Arbeit zu scheitern und mich von allem, was der Sache nicht dient, abschirmen. Völlig mitleidlos beschreiben. Die Oberfläche zur Reibfläche machen, Narben schminken und sie als neues Schönheitsideal verkaufen. Romantik ist Sehnsucht. Der Verdacht, dass da noch mehr sein muss als das, was sichtbar ist. Wünsche, die so groß und so unerfüllt sind, dass sie einem das Herz zerreißen. Dinge, die die Wirklichkeit sprengen, weil sie mehr Platz brauchen, als die Normalität zu bieten hat. Romantik macht uns größer, als wir sind, weil die Sehnsucht dafür sorgt, dass unsere Augen voll sind und nicht leer. Romantik ist lebenswichtig. Wenn einer Sehnsucht hat, macht er weiter. Ich bin eine Romantikerin. Ich glaube an die Liebe, an die Schönheit des Augenblicks, an das Leben, an die Kraft und daran, dass es sich trotz allem lohnt. Egal, was man sich erträumt. Ich bin unverbesserlich darin, richtig bockbeinig. Beginnen so die Geschichten einer verzweifelten Radikalität? Eine neue Unbedingtheit des Anspruchs mit vollem Einsatz spielen und sich festgesetztem Rollenspiel verweigern. In Leistungs- und Verantwortungszentren das Leben neu organisieren, während die politische Geschichte in die Gegenwart hineinreicht und eigentlich ein Verstehen nur im Nachhinein möglich ist. Der Weltraum als Wartesaal der Zukunft wird ausgespielt. Warum versuchen die Menschen, ihr Leben als durchgängige Erfolgsgeschichte zu verkaufen, obwohl sie doch für alle sichtbar angefressen sind? Das Archaische quält uns. Verdauung, sexuelles Verlangen, Schmerz. Ich ramme mir einen Pflock ins eigene Fleisch und wundere mich, dass kein Blut fließt. Mein Hirn schaltet stumm. Das Herz? Eine leere Kammer. Die Leber? Abgesoffen. Hinrichtungen dauern zuweilen sehr lang, ziehen sich ein halbes, ungelebtes Leben hin, um sich dann auch noch dem Restlichen zu verweigern. Selbstdenker bleiben und mit Trotz auf Vergeblichkeit beharren. An die Stelle der Versenkung ins Geistige tritt die Versenkung ins Körperliche, um das eigene Selbst mit der Natur des Universums ins Reine zu bringen. Einen Weg zu finden zwischen Tradition und Selbstbehauptung, Konvention und Rebellion. Heraus aus den alten Bindungen, die das Leben einengen. Hinein in neue Bindungen, die das Leben schützen. Den Unterschied erkennen zwischen dem wahren und dem zu wahrenden Gesicht. Wie die Endlichkeit des Lebens begreifen. Wann die Gelegenheit des Todes ergreifen. Dem Elend des Exils die Kraft der Liebe entgegensetzen. Kleine Sinninseln finden, erfinden. Sich selbst in das Unvermeidliche fallen lassen. Ahnungsweise sichtbar werden. Nichts mehr haben als sich selbst. Seinen Körper, die Bewegung, seine eigenen Gedanken. Einen Versuch machen, bei sich zu bleiben. Sich zu reduzieren auf den Hunger, den Durst, die sexuellen Bedürfnisse und zuletzt auf den Atem. Was nutzt uns alle Freiheit, wenn wir von der kommerziellen Verwertbarkeit aller menschlichen Regungen vollkommen umgeben sind? Was uns bleibt auf der abschüssigen Bahn, sind Augenblicke stummen Ausharrens. Ein Schweigen, mit dem sich Stille aushalten lässt. Seltsam zu erleben, wie das eigene zum Fremden wird und das Fremde nie ganz vertraut. Hier herrscht ein unaufhörliches Hin und Her an Gefühlen, die sich gegenseitig nähern. Die Mitmenschen gieren nach einer Stimmungsintensität. Der Wahnsinn ist der Dietrich ihrer Herzen. Mein Zweifel ist ohne Ende. Vielleicht ist es nicht einmal ein Zweifel, denn das Spiel des Zweifelns selbst setzt schon Gewissheit voraus. Die Universalisierung der Skepsis schlägt auf sich selbst zurück, da sie seine Inhalte neutralisiert und stillstellt. Die beabsichtigte Aufweichung der Wahrnehmung funktioniert schließlich nur, wenn entweder alle verrückt sind, bis auf einen oder umgekehrt. Wie wird in der Normalität der Wahnsinnigen der Wahnsinn der Normalität kennt? Es fehlt meinen Mitmenschen die subjektive Dynamik des Aufbruchs. Ihr Protest ist systemimmanent. Ihrem Furor fehlt das Futter. Der revolutionäre Optimismus, der historische Fundus. Und letztlich werden sie sich mit einem aufgeklärten Pragmatismus. Wir sind alle Exilanten, verloren gegangen mitten in der Welt. Sind rasende Triebsubjekte der zerstörerischen Leidenschaft und leiden als Patchwork-Identitäten an der eigenen Inhaltslehre. Zeit angeben, mit der Zeit leben, seine Uhr nach der Zeit stellen, in Zeiteinheiten denken und arbeiten, mit einer neuen Zeit rechnen, sich im Raum zurechtfinden, um auf der Strecke Luft zu haben, Räume in Raster einteilen, sehen, welche organischen Komponenten eine Rolle spielen. Was bleibt, sind Erschöpfung und tiefer Schlaf. In den Träumen versucht mein Körper wieder, mit dem Geist ins Reine zu kommen und sich zu entschlacken. Ich weiß nie genau, wie viel Wirklichkeit in den Träumen steckt und wie viel Traum in der Wirklichkeit. Wie sich auf sich selbst beziehen und den Zeitraum finden, um über sich hinauszureisen. Auszehrung ist ein Wort dieser Sprache, das ich immer in der Nähe von Heimweh denke. Sehnsucht verklärt. Ich fahre in der Erinnerung nicht mehr vorhandene Landschaften ab. Sehnsuchtslandschaften, die längst unter Millionen Kubikmetern gestauten Wassers verschollen sind. Es ist, als versuche man seine Leere zu inszenieren, um sich in der Versunkenheit des Ichs auszulöschen. Zu greifen und begreifen, dass man in einen Hautsack eingeschweißt ist. Mit der Begabung schützt man sich vor weiteren Verletzungen. Nur wenn man sein Talent auslebt, kann man die Narben schützen. Können Lebensvorgänge eigentlich verlangsamt werden? Es ist nicht mehr der Spiegelraum der Gleichheit, von dem meine Mitmenschen träumen. Sie versuchen sich zu optimieren, immer schneller zu werden. Sie selektieren, versuchen objektiv vorzugehen und sich stetig den Sachverhalten anzunähern. Unter der Arbeit geht ihnen bei diesem pragmatischen Ansatz das Selbst verloren. Es scheint ihnen unerträglich, ihr Leben als etwas völlig Unzusammenhängendes sehen zu können. Wo es keinen Sinn gibt, konstruieren sie Zusammenhänge und versuchen sie in wiederkehrende Strukturen zu bannen. Sie werden zu Funktionssklaven aus freiem Willen. In Fragmente zerlegt, erleben sie ihre Patchwork-Identität als das eigentliche Selbst. Freiheit finden sie in der Demutshaltung der Einfamilienhäuser. Verschließen sich in abgeschirmte Wohnparks, um sich den Fragen, die das revolutionäre Erbe stellt, nicht mehr aussetzen zu müssen. Mit eiserner Entschlossenheit absolvieren sie ihre Lebensentwürfe. Verantwortliche Lebensgemeinschaften sucht man vergebens. Meine Mitmenschen führen ein namenloses Leben. Warum wollen sie sich dann noch selbst verwirklichen? Sich so genau kennen, dass man sich mit sich selbst verwechselt. Diese verzweifelte Gier nach Beachtung, die verkrampfte Hoffnung, wahrgenommen zu werden, der Drang nach Mitteilung, die Angst vor dem Verschwinden im Meer der Bedeutung. Das Grauen der Provinz erwächst aus der Albernheit, sich weltläufig geben zu müssen. Meinen Mitmenschen fällt nichts anderes ein, als Produktideen zu entwickeln. Sie schwanken zwischen einem herzlich misslungenen und einem entsetzlich gelungenen Leben. Aus der Spur geraten und seine eigene Bahn ziehen. Wie viele Denkmuster muss man annehmen und wie viel Verwilderung darf man sich gestatten?
Schere schneidet Papier, Stein schneidet Schere. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist es.
Es scheint, als hingen meine Mitmenschen der Anschließbarkeit an einer fortwährend kritischen Prüfung der Theorie des Denkens. Gleichsam eine konstruierende Puzzlearbeit. Jede Form der formulierten Erwartungshaltung schränkt Möglichkeiten ein. Das wahnhaft Verstehende ist das wahrhaft Vertraute. Im Archiv der enttäuschten Erwartungen kann ich nur meiner eigenen Wahrnehmungsverkennung auf den Grund gehen. Will nicht mehr das sein, was ich einmal war. Und auch nicht das, was ich sein wollte. Erstrebe eine Form von Offenheit, die über Nacktheit hinausgeht, ohne meine Blößen schützen zu müssen. Inwieweit muss man sich inszenieren, um glaubwürdig zu sein? Ich bin auf verzweifelter Suche nach einer wertfreien Beziehung der Dinge zueinander. Einem herrschaftsfreien Raum, einer Demokratie ohne Hierarchie. Habe eine Sehnsucht nach dem Freien, mit der Natur einigen Menschen und erlebe Einsamkeit, Isolation, Beziehungslosigkeit, insbesondere zwischen Mann und Frau. Die Unfähigkeit der Männer, ihr Verhalten den Frauen begreiflich zu machen. Ihre Kommunikation ist defunktionalisiert, indem sie in konsumdurchsetzten Plattitüden und selbstreferenzieller Lehre verharrt. Die Angst meiner Mitmenschen vor der Freiheit macht es ihren Unterdrückern so leicht, über sie zu herrschen. Ein wilder Wille war da, um mir das Glück zu erkämpfen. Doch Lebensgeschichten müssen aus dem Anderswo kommen, während der Tod bereits einen Schatten auf das Erzählen wirft. Meine Mitmenschen jedoch zitieren Dritte und sind sich nicht sicher, ob sie es selbst sind oder sie sich damit aus dem allgemeinen Gedächtnis ausfädeln. Die Sprache spricht uns, ist ein Mittel zur Verständigung, aber die Vielfalt der Sprachen setzt mir Grenzen. Nur wenn die Rede eine Sprache findet, die uns berührt, findet Verständigung statt. Und nur in diesem Austausch findet jeder zu sich selbst. Meine Mitmenschen haben sich einer Sprachschulung unterworfen, die darin befähigt, Fragen wortreich unbeantwortet zu lassen. Die Sprachfähigkeit dort, wo das Leben über das nächstliegend Sichtbare hinausgeht, ist verkümmert. Ich kann mich nur mehr zu geistig überhöhten Zufluchtsorten bekennen, habe gelernt, dass Glück kein Vergnügen ist, Nachdenken tödlich sein kann und man sich die Welt neu erfinden muss. Die Bausteine meiner Gedanken sind nicht mehr die Grundlage des Denkens. Beim Lernen dieser Sprache entdecke ich die unwahre Wörtlichkeit. Mein Problem lautet, ist die Syntax ein Organismus? Lebt diese Sprache oder beschreibt sie eine untergegangene Welt? Niemand kann seine Vergangenheit einfach abschütteln. Wir werden durch die kulturellen Traditionen geprägt, in denen wir aufwachsen. Wäre unsere Identität völlig durch kulturelle Traditionen vorherbestimmt, der Mensch wäre ein trauriges Wesen. Daran will ich nicht glauben. Es gibt die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Hier war es mir möglich, ein neues Leben zu beginnen, mich selbst neu zu erfinden. Ich halte nichts von der globalen Ausbreitung irgendwelcher Ideen. Jeder sollte für sich eine eigene Identität entwickeln. Es gibt keine festen Identitäten mehr. Nicht einmal hinsichtlich des Geschlechts. Man wählt sich selbst das Land, die Kultur, die Religion, der man sich zugehörig fühlt. Ist es im Zeitalter neuer religiöser Kulturkriege nicht müßig, fromme Appelle zur religiösen Humanisierung des Menschen zu verkünden?
Wenn Religion das ethische Gedächtnis der Menschheit sind, bieten sie auch der Moderne Kraftquellen moralischer Erneuerung? Keine Religion hat jedoch die Kraft besessen, Ideale einer Zivilisierung des Menschen umfassend durchzusetzen. Nirgends sind durch religiöse Ethik die Spannungen zwischen äußerer und innerer Kultur erfolgreich versöhnt worden. Was tun, wenn für manche die Ehrfurcht vor dem Leben nichts mehr bedeutet? Das Leben nur auf Kosten anderen Lebens, das Leben des Menschen nur durch die Zerstörung des Lebens von Pflanzen und Tieren gelebt werden kann.
Wer das Geheimnis der Töne kennt, weiß um das Mysterium des Weltalls. Kompositionen werden zum Refugium, in dem technische Perfektion und metaphysische Tiefe verschmilzt. Über mich beugen sich eiserne Insekten mit Glasaugen, weiß vor Gier. Ein blauschimmernder Raubfisch mit einem Dutzend weit aufgerissener Mäuler krümmt sich hoch über einer Menschenmenge, die darauf wartet, von ihm verschluckt zu werden. Über den Dächern dieser Stadt wacht eine stolze Phalanx behelfter Soldaten darauf, die Bürger vor weiteren Ungeheuern zu schützen. Auf der Regenrinne trocken, monströse, juwelenbesetzte Krustentiere und warten auf sonnigere Tage. Während sich andernorts skelettierte Dinosaurier durch Treppenhäuser winden, immer auf der Suche nach Opfern. Einst wurden Utopien durch Rationalität, Wissenschaft und Technologie verkündet. Schon Vokabular und Sprachduktus zeigten, dass dies nicht schmerzfrei gelingen konnte. Mir bleibt eine paradox-dialektische Traumwelt. Die Herstellung von Ganzheit als kontemplative Bergung des gehetzten Ich innerhalb einer vitalistisch durchorganisierten Welt. Was bevorsteht, ist kühle Nüchternheit. Ein asketisches Knabbern an den Fingernägeln. Ich muss Konvention und Begriffsverhärtung überwinden. Die Brücke vom Gedenken in die Gegenwart schlagen, ergebnisoffene Dialoge führen, einen Ort suchen, um der Erfahrungswelt der Sinne einen festen Platz zu geben. Schönheit entsteht durch Hinsehen, die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist und nicht wie sie sein soll. Und staunen können, dann wäre ich gerettet und trotzdem gerichtet. Als ich aus Asien floh, ging ich von einer immateriellen, unsichtbaren Lichtwirklichkeit aus und sah sie in Polarität zur materiellen Welt. Zwischen den Schriftzeichen versuche ich nun, das Licht im Raum sichtbar zu machen und einen lichterfüllten Energiebereich zu erkennen und sehe nur des Teufels liebsten Trick, eine Spiegelung von Spiegel. Jede Enthüllung birgt ein neues Rätsel, da der Wahrheit nicht zu trauen ist. Die Europäer reden so über Freiheit, als hätte sie je existiert. Die Apokalypse gehört zu ihrem Handgepäck. Ohne Auslöschung führt kein Weg ins Paradies. Unter die hohle Kruste des Schweigens drin, ausgebrannt. Den Geschmack von kalter Asche auf der Zunge. Meine Generation ist daran gescheitert, das Physische mit dem Intellektuellen zu verbinden. Allein im Scheitern scheint der Sinn zu stecken, so wie jeder Zerstörung die Selbstzerstörung innewohnt. Aus der Erschöpfung schöpfen und sich erschöpft haben mit dem Gefühl, alles erschöpfend behandelt zu haben. Gebremst zurückgenommen, bis an den Rand des Verschwindens gelangen. Einsamkeit ist auch nur eine Form, vor sich selbst zu flüchten. Ich muss in aller Zartheit verwegen bleiben und in der Ruhe die Kraft sammeln, die Melancholie des Lebens betrauern und seine Absurdität verhöhnen, mit dem Lachen am Schluss als Siegerin untergehen. Den Gesang auf einen Gott anstimmen, an den ich nicht glaube und den ich doch mit ins Nichts reißen möchte. Wo Schweigen nichts mehr nutzt, hilft nur noch Schlaf. Was bleibt, ist ein lyrischer Moment, der die Flüchtigkeit des Lebens festhält.